Mein Name ist, nein, nicht Petrus. Alle nennen mich zwar so, aber eigentlich heiße ich Simon. Simon, Sohn des Johannes. Ich komme aus einem kleinen Dorf, einem Kaff. Das ist das hebräische Wort für Dorf. Ein Kaff am See Genezareth. Das liegt im Norden von Palästina, dem heutigen Israel. Damals eine römische Provinz. Dort lebte ich mit meiner Familie und verdiente, wie mein Bruder Andreas und viele andere Männer im Dorf, meinen Lebensunterhalt mit Fischfang. Meinen Beinamen Kepha, der Stein oder der Fels, den habe ich mir nicht selbst gegeben. Auf Griechisch ist das Petra, daher Petrus. So einen Beinamen gibt man sich nicht selbst. Er ist ein Titel, eigentlich eine Aufgabenbeschreibung, eine Bestimmung. Dieser Wanderprediger, Jesus aus Nazareth, hat ihn mir gegeben, später. Eines Morgens stand er plötzlich bei uns am See. Wir hatten die ganze Nacht gearbeitet, aber nichts gefangen. Und wir wuschen nun unsere Netze. Er stieg in mein Boot und bat mich, ein Stück vom Ufer mit ihm wegzufahren. Er musste wohl im Dorf aufgefallen sein, denn etliche Menschen waren an den See gekommen. Dann begann er zu reden. Es war irgendwie eigentümlich und zugleich faszinierend. Er sprach von Gerechtigkeit und Liebe und dem Gottesreich. Wir konnten uns seinen Worten nicht entziehen, sie gingen tief in unsere Seele. Und dann forderte er uns auf, noch einmal auf den See hinauszufahren. Unsere Erfahrung sagte, das ist Unsinn. In der Wärme des Tages werden wir nichts fangen. Und doch hörte ich mich sagen, auf dein Wort hin will ich es tun. Wir fingen so viel wie lange nicht mehr. Es war unheimlich. Und ich spürte, dass es den anderen auch so ging. Dieser Zimmermannssohn musste irgendwie besonders mit Gott in Verbindung stehen. Ich wollte ihn wegschicken, aber er lud uns ein, mit ihm zu ziehen. Eine Ausstrahlung hatte er, der wir uns nicht entziehen konnten. Wir ließen alles zurück. Wir gingen mit ihm, verrückt. Und wir lernten auf dem Weg mit ihm, nicht immer nur auf uns und unsere Möglichkeiten zu schauen. Wir lernten, mehr für möglich zu halten, als wir heute sehen konnten. Und Gott zu vertrauen. Das hat er uns eindrücklich ins Herz geschrieben. Es blieb verrückt und faszinierend, was wir mit Jesus erlebten. Noch mehr Männer schlossen sich uns an, 12 waren es schließlich. Und überall, wohin wir kamen, sprach Jesus mit und zu den Menschen. Er rief eine Sehnsucht in den Menschen wach, die Sehnsucht nach einem Leben in Frieden und Gerechtigkeit, in Liebe und gegenseitiger Achtung. Diese Sehnsucht kann so viel bewirken. Diese Sehnsucht, wenn wir ihr Raum geben, kann so viel verändern, kann uns Menschen verändern. Wenn er von Gott sprach, dann war da eine Vertrautheit in diesen Worten, wie ich sie noch nie erlebt habe. So, wie jemand über einen ihm sehr nahestehenden Menschen spricht. Und in mir wuchs eine Ahnung, das könnte der Messias sein, den die Propheten uns vorausgesagt hatten. So vertraut mit Gott sein, das wollte ich auch. Das spürte ich ganz deutlich. Ich könnte stundenlang über ihn erzählen. Geschichten hat er erzählt, die jeder verstehen konnte, so mitten aus dem Leben. Und wir waren dabei, wie Menschen durch seine Nähe gesund wurden. Verrückt und faszinierend war es mit ihm. Einmal, als wir ohne ihn mit dem Boot hinausgefahren sind, wurde es stürmisch. Wir hatten Angst um unser Leben. Da kam Jesus zu uns über den See. Wir dachten erst, es wäre ein Gespenst, aber dann hörten wir seine Worte: Fürchtet euch nicht. Manchmal sieht man Gespenster im Leben. Manchmal gerät das Lebensboot ganz schön ins Wanken. Da brauchst du einen, der dir sagt: Hab keine Angst, ich bin da. Ich fühlte mich in dem Moment so stark in meinem Vertrauen auf Jesus, dass ich zu ihm über das Wasser gehen wollte. Komm, sagte er, geh los. Und es ging. Mein Vertrauen hat mich getragen. Und dann pfiff mir der Wind wieder um die Ohren und ich sank ein. Hätte Jesus mich nicht gehalten, ich wäre ertrunken. Ich wollte so gerne ganz stark sein in meinem Glauben. Und trotzdem gibt es die Momente, wo ich doch einsinke und zweifle. Naja, wenn dir der Wind des Lebens ordentlich um die Ohren pfeift, da kann man schon Angst kriegen. Das ist mir noch öfter passiert. Ich habe gedacht, Jesus würde mich nun für einen Schwächling halten. Aber kurze Zeit später, als wir im Gespräch darüber waren, was die Leute so über Jesus denken und für wen sie ihn halten, da fragt er mich plötzlich: Für wen hältst du mich? Da brach es aus mir heraus. Ich kann gar nicht sagen, woher das auf einmal kam. Plötzlich war da so eine Gewissheit. Du bist Christus, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus doch zu mir, der ich auf dem See so voller Angst war: Du bist Petrus, der Fels. Auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Mir wurde ganz schwindelig. Ich sollte ein Felsen, ein Fundament sein? Wie sollte das gehen? Ich war doch gar nicht so stark, obwohl ich mich immer wieder auch mal ganz stark fühlte. Dann kam der letzte Abend, den wir gemeinsam mit ihm hatten. Niemals werde ich den vergessen. Wir waren zusammen, um das Passafest gemeinsam zu beginnen. Unsere Füße waren staubig vom Tag. Und plötzlich nahm Jesus die Schüssel mit Wasser und begann uns die Füße zu waschen und abzutrocknen. Die Arbeit eines Dieners. Einer von uns sollte das tun, dachte ich, nicht Jesus. Wir waren irgendwie unfähig zu sprechen. Als er bei mir ankam, wollte ich mich dagegen wehren. Nein, Jesus, du bist der Meister. Du sollst uns nicht die Füße waschen. Wir sollten das tun. Lass es geschehen, Petrus. Es ist ein Zeichen. Ich werde euch dienen. Wenn ich euch die Füße wasche, seid ihr ganz rein. Ich habe erst später wirklich verstanden, was dieses Zeichen bedeuten sollte. Dass Jesus nicht nur den Schmutz von den Füßen, sondern auch von der Seele waschen kann. Und er hat noch gesagt, dass das auch ein Zeichen ist, wie wir Menschen miteinander umgehen sollen. Das Gebot der Liebe ist das Wichtigste von allen. Immer wieder kam er an diesem Abend auf seinen Tod zu sprechen. Erst nahm er ein Brot und brach es in Stücke und hat gesagt, das ist wie sein Leib, der zerbrochen wird. Als er den Becher mit dem Wein nahm, sprach er von seinem Blut, das vergossen wird, und dass wir uns später mit diesen Zeichen an ihn erinnern sollen. Als er dann noch davon sprach, dass einer von uns ihn verraten würde, war es zu viel für mich. Das konnte nicht sein. Und ich nahm mal wieder den Mund zu voll. Ich würde sogar mit dir in den Tod gehen, sagte ich. Jesus schaute mich mit traurigen und zugleich liebevollen Augen an. Ach, Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich kennst. Es kam so. Als sie Jesus gefangen genommen hatten, führten sie ihn in den Palast des hohen Priesters. Im Innenhof erkannten mich welche und riefen, der gehört auch zu diesem Jesus. Ich leugnete es. Dreimal an diesem Abend. Wo war nur mein Mut geblieben? Ich wollte alles für Jesus tun und nun das. Es zerriss mir das Herz und Tränen rannen über meine Wangen. Entsetzlich hatte mich das alles gequält. Und nun war Jesus tot. Ich konnte nichts wieder gut machen. Jesus hatte von Auferstehung gesprochen, aber so richtig konnten wir uns das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ist Tod nicht tot? Wir hatten uns vor den Römern versteckt, weil wir Angst hatten, dass sie uns auch noch verhaften. 3 Tage später kamen plötzlich Frauen und sagten zu uns, dass das Grab leer ist und dass Jesus auferstanden ist. Er hätte es uns ja gesagt. Ich lief wie ein Wilder zum Grab und wirklich, es war leer. Wie sollte ich das verstehen können? Wie sollte ich das mit der Auferstehung in den Kopf kriegen? Und dann war er plötzlich da. Fürchtet euch nicht, sagte er. Das drang so tief in mein Herz und es war alles wieder da. Mein tiefes Vertrauen, die Scham über meinen Verrat, die Zweifel, die Freude tief in der Seele, alles überschlug sich in meinem Kopf und Herzen in diesem Moment. Wir alle spürten, wie Jesus eine ganz neue Kraft in uns legte. Er nannte sie den Heiligen Geist. Und wieder passierte es, dass wir nach einer erfolglosen Nacht unsere Netze wuschen und er uns noch einmal losschickte. Und wieder kamen wir mit vollen Netzen zurück. Das konnte doch kein Zufall sein. Wollte er uns damit sagen, dass wir ihm weiter vertrauen können? Er hatte am Ufer schon ein Feuer entzündet und es war Fisch und Brot darauf. Wir aßen zusammen. Das war so vertraut. In mir brodelte es mächtig. Der Verrat lag mir immer noch auf der Seele. Und plötzlich fragte er mich, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da war es. Mein Herz verkrampfte. Und warum nannte er mich plötzlich wieder Simon und nicht Petrus? Ich stammelte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Lämmer, sagte er. keine Vorhaltungen? Wir wussten beide, was in dieser Frage steckte. Es reichte. Noch zweimal fragte er mich: Hast du mich lieb? Und es war, als ob es noch einmal angeschaut würde, dass ich ihn dreimal verraten habe, ohne dass er es mir auf das Butterbrot schmierte. Es genügte, das Vergangene anzuschauen, ohne mich zu demütigen. Wenn das doch immer gelänge, Schuld benennen und ausräumen zu können, ohne den anderen zu demütigen. Hätte er es unter den Teppich gekehrt, hätte ich es ein Leben lang mit mir tragen müssen. Es tat weh, und es war trotzdem eine Befreiung. So beginnt Vergebung und neues Leben. Davon hatte Jesus immer erzählt. Das hatte er immer gelebt. Nun hatte er es mir neu ins Herz gelegt. Und er hat uns noch etwas mit auf den Weg gegeben. Wir sollen den Menschen von Jesus erzählen und in seine Nachfolge einladen. Die Taufe ist das Zeichen dieses neuen Lebens in der Kraft, in der Liebe und in der Versöhnung. Das Reich Gottes beginnt hier und jetzt. Das hatte ich begriffen. Und ich zog los, den Menschen zu erzählen. Zuerst in Jerusalem, wo ich die erste christliche Gemeinde mitgegründet habe. Dann führten mich meine Wege weiter entlang des Mittelmeeres bis nach Rom. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich dafür brauchbar bin. Mein Glaube war zwar ganz schön stark, aber ich hatte auch die Stunden, in denen ich gezweifelt habe und in denen ich Jesus sogar verraten habe. Du bist der Felsen. An diese Worte musste ich oft denken. Und daran, wie oft Jesus zu uns gesagt hat: Fürchtet euch nicht. Es war die Kraft von Gott, die immer wieder in mich hineinfloss. Aus eigener Kraft hätte ich es nicht gekonnt. Über meinen Tod habt ihr vielleicht gehört. In Rom hat der Kaiser Nero bei der Christenverfolgung auch mich umbringen lassen. Auf fast allen Kirchen finden wir ihn, den Hahn. Nicht nur, dass er den Schnabel in den Wind dreht, er erinnert an Petrus und daran, dass Gott keine Superhelden braucht, sondern Nachfolger mit Stärken und Schwächen und einem Vertrauen, das sich aus Gottes Kraft immer wieder erneuert. Schauen Sie doch öfter mal hoch zu den Hähnen oben auf den Kirchen, auf Ihrer Kirche, wo auch immer Sie leben. Er kräht Ihnen leise ins Ohr: Dich will ich gebrauchen, wie Petrus. Amen.